So, lieber Titus, nimm Platz. Magst du was trinken?
Bis jetzt noch nicht.
Okay, du nimmst dir. Ja, wir haben es ja jetzt schon gehört. Du bist in der DDR aufgewachsen und wie du in unserem Flyer auch zitiert wirst, das war ja jetzt keine einfache Zeit, gerade wenn man kein SED-Mitglied war. Aber du bist ja sogar in einem ehemaligen Kloster groß geworden. Nimm uns doch mal mit so in diese Zeit, in deine Kindheit, in deine Jugend. Wie war das?
Als erstes möchte ich mich bedanken für die Einladung. Da hat mir gar keine Möglichkeit gegeben, dazu was zu sagen. Heidelberg ist schön. Ich durfte ihn mit dem Bus kennenlernen, quer durch die Stadt. Ja. Also vielen Dank. wegen gesperrter Autobahn. Das war schon ein Erlebnis. Danke, dass die Möglichkeit gibt, dass man hier vor so vielen Menschen von Jesus Christus erzählen kann. DDR. Tatsächlich, Großväter waren Pastoren. Jugendweihe, kein Pionier, nicht in der FDJ gewesen. Und das ist natürlich dann da eine relativ schwierige Sache gewesen. Es war nicht schön. Das muss man ganz einfach sagen, es war nicht schön. Man war immer Außenseiter. Dann gab es die Christenlehre. Das war, wie gesagt, tatsächlich ein altes Kloster, wo meine Eltern da gewohnt haben. Alles ziemlich feucht dort. Aber Kirche nebendran, Christenlehre brauchte ich noch nicht mal die Hausschuhe ausziehen, konnte ich gegenüber den Raum reingehen. Es war schön. Nur das Drumherum, das war wirklich, Glauben war nicht gewollt, Kirche war verpönt und durfte man dann halt live erleben. Schön zum einen, dass man als Kind christlich erzogen worden ist, durch Eltern, aber das kann man dann sagen, was über die Jahre hinweg dann weggegangen ist. Weil man war so als Christ so das klassische Opfer und das durfte ich die ganze Schulzeit über erfahren, bis zum 7. Schuljahr, 8. Schuljahr, weil meine lieben Eltern haben dann immer gesagt, also irgendwas muss doch mit dir faul sein, dass du da immer geärgert wirst, dann was weiß ich, da bist du verprügelt worden nach der Schule und das in aller Regelmäßigkeit. Und da wurde die Schulmilch in den Schulranzen gekippt. Ich habe dann permanent immer neue Hefte gehabt. Es war furchtbar. Und irgendwann sagte meine Mutter, als ich dann wieder mal nach Hause gehäschelt kam, mit Klamotten kaputt und so, sagt, dann wehr dich, du bist groß und kräftig. Der Satz war gut und auf der anderen Seite sehr prägend für mein weiteres Leben. Weil ich habe mir dann einen nach dem anderen gekauft und dann gab es Dresche.
Ja, also hatte der christliche Glauben, hatte dann in deiner Jugend schon Bedeutung für dich?
Ja, ich würde schon sagen, also mit junger Gemeinde, Jungscharen, was dazu gehört, Freizeiten, das war alles toll, das war alles schön, das war richtig gut. Aber da warst du unter Christen, da warst du in Ruhe gelassen worden. Aber das Leben findet ja nun nicht nur in einer Freizeit oder in einer Kirche oder in einer Gemeinschaft statt, sondern es findet ja mit anderen Menschen nun mal statt. Und das war schlecht, es war wirklich einfach schlecht. Und dann wandelt sich das plötzlich.
Also hatte ich das zum Außenseiter im Grunde gemacht?
Ganz klar. Mhm. Das bleibt mal ein Stück weit dann auch das ganze Leben dann. Also das prägt sich dann schon. Man kann mit vielen Situationen natürlich anders umgehen. Aber ja, und dann entfernt man sich. Man entfernt sich, man geht dann halt so, ich sag mal so in das Weltliche hinein. Und sagt dann ganz einfach, wenn mir jetzt einer böse will, kracht's.
Die Folge von dem Ganzen war auch, dass du nicht das tun konntest, was du eigentlich wolltest. Du wolltest ja eine Schreinerausbildung machen und das war nicht möglich.
Nee, ich wollte Autoschlosser werden, das war nicht möglich. Ich musste in einem kleinen Betrieb arbeiten und ich habe dann eine Schreinerausbildung gemacht. Also ich wollte ursprünglich Kfz-Schlosser werden, aber dafür war ich nicht linientreu genug, das muss man einfach mal so sagen. Und dann bin ich in einem kleinen Privatbetrieb, was es in der DDR auch immer gab, und habe dort gelernt.
Nach dem Mauerfall bist du dann in den Westen gegangen, nach ja. Bad Nauheim. Wieso Bad Nauheim?
Verwandtschaft gewohnt und das war so mein, nicht unbedingt die Kante, weil Bad Nauheim finde ich jetzt nicht besonders schön, Entschuldigung, hoffentlich ist keiner von Bad Nauheim hier, aber mein lieber Großonkel, der hatte dann einen Bruder, der wohnte dann im Taunus und der hat das dann relativ schnell vermittelt, dass ich dort so ein kleines Ferienhaus bekommen habe. Und bin dann in Taunus gegangen. Das war direkt, also Wendezeit komplett.
Und du hast dann 1994 deine eigene Schreinerei eröffnet?
Ja, das ist richtig. Und zwar war das so, ich wollte gerne noch einen Meister machen, also wollte Tischlermeister machen und hatte dann in einer Firma gearbeitet. Der Chef war ja, ein bisschen bedenklich, sagen wir es mal so, wenn wir nichts Böses wollen. Und er hatte mich dann kurz vor der Prüfung, vor der praktischen Prüfung, hat er mich entlassen. Und das war halt ganz schlecht. Und da wollte ich mich eigentlich gar nicht selbstständig machen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich musste ja das Meisterstück noch bauen. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass euer Tischler sich das Beinchen gebrochen hat. Das ist eigentlich schon ein Totalschaden. Deswegen fehlen die Schränke, glaube ich, hier noch. Habe ich eben erfahren. Das ist, man muss, also wenn man dann schon wirklich in Abendschule 4 Jahre Schule macht, dann möchte man dann auch irgendwann mal fertig werden. Ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Und, aber auf die Dauer ging das nicht so gut mit der Schreinerei. Es hat auch in der Insolvenz geendet und du hast Ärger mit der Steuer bekommen.
Naja, die Schreinerei, das ging schon recht gut. Der Laden war dann bloß relativ schnell ganz groß geworden. Wir waren dann über 50 Mitarbeiter in dem Laden. Plus das, was noch, also kein Geld verdient, das sind dann die, also nichts gegen das Büro, aber die gehören nur ganz einfach dazu. Da kam dann noch die Ehe dazu, da kam dann noch eine gastronomische Einrichtung, kam eine Kneipe und Cafés dazu. Ja, und dann kam, dann hatte ich das Hoeneß-Syndrom. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß, was das ist, also das Steuerhinterziehung. Ich sag's mal so, also die Mitarbeiter waren immer alle angemeldet. Wir waren, ich weiß gar nicht, zur Weihnachtsfeier 2008 waren wir, glaube ich, bald 90 Mitarbeiter mit beiden Betrieben zusammen. Und ich habe die Überstunden der Mitarbeiter auf die Hand ausbezahlt. Ich weiß es. Ob das jetzt gängige Praxis ist oder so, das ist ja mal nun mal egal. Also ich habe mir ein hohes Geschäftsführergehalt gezahlt und habe dann gesagt, Frau Schulze, danke, 150 Mark und da Herr Meier. Und habe das dann so flächig verteilt. Und das ist rausgekommen tatsächlich, ja. Und das ist Steuerhinterziehung. Es war versteuertes Geld, aber nicht bei Mann und Maus, nicht bei Frau Schulze und Herrn Meier, sondern tatsächlich bei mir versteuert. Und das war das Verbrechen.
Aber zu dieser Zeit, du hast es schon gesagt, warst du zweigleisig unterwegs. Auf der einen Seite Schreinerei, auf der anderen Seite schon Kneipe.
Genau.
Wie man in dem Filmbericht über dich auch sieht, diese Kneipe gewesen.
Ja.
Nebendran, deine Freundin hatte einen Kaffee gehabt.
Genau.
Und da habt ihr quasi, von dem Kaffee ging man dann direkt in die Kneipe, oder wie war das?
Ja, nee, ich sag mal so, Personalmangel. Ich weiß nicht, ob das in Heidelberg jetzt besser ist. Ihr habt ja jede Menge Studenten hier. Aber Gastronomie ist immer so, find mal Personal. Ich weiß nicht, streiten die sich bei euch unten in der Küche drum, den Job da zu machen, zur Vorbereitung?
Nicht unbedingt.
Ja, das siehst du. Da sind wir doch genau beim Thema. Und Personal zu kriegen, dann hieß es, naja, dann könntest du eigentlich mal abends noch die Kneipe machen. Also tagsüber Schreiner und dann abends Kneipe. Das war natürlich schon eine Herausforderung. Und so ist das dann mit der Kneipe letztendlich entstanden, dass ich dann abends, also bis spät in die Nacht, dann immer noch die Kneipe gemacht habe. Ja. Das ist eine komische Kombi, Schreiner und Kneipe. Aber es ist tatsächlich schon interessant, welche Geschäfte in Kneipen gemacht werden. Das muss man schon mal so sagen. Muss man dazu sagen, das ist natürlich auch ein Laden gewesen, der morgens um 7 schon auf war. Da waren dann schon die Geschäftsleute, die zum Kaffee trinken kamen. Und ich muss wirklich sagen, das waren angenehme Baubesprechungen. Also das muss man so morgens um 7, 7:30 bei der Tasse Kaffee, dann war das schon, so, also Kneipe ist Familie schon. Das ist so, die kennen sich.
Und das mit der Steuerfahndung war ja jetzt nicht an einem bestimmten Tag, sondern es war ja ein schleichender Prozess.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier Menschen haben, die selbstständig sind. Damals war das 400 Euro, die geringfügig Beschäftigten. Tatsächlich gab es eine Frau, die hat bei mir in der Tischlerei in Tarsien gemacht. Also in Tarsien bedeutet so Furnierbilder, so Schachbretter oder sowas. Und die war gut und die hat gearbeitet und hat dann irgendwann mal gesagt, sie hat jemanden kennengelernt, sie möchte gehen. Und dann ungern ziehen lassen, hat sich arbeitslos gemeldet und hat dem Arbeitsamt dann gesagt, also ja, hier arbeitslos und anderes Gebiet und dann sagten die, sie kriegen kein Arbeitslosengeld, sie waren ja nur für beschäftigt. Dann sagte die, ja, das ist nicht ganz richtig, sie hatte hier und da mal 140, 150 Euro gekriegt und so oder Mark dazu gekriegt und dann ging das los und dann hatte man ermittelt tatsächlich, bis ich ins Gefängnis gekommen bin, 7 Jahre. Und ich müsste jetzt lügen, also bei 17 habe ich, glaube ich, aufgehört zu zählen, 17 Mal die Steuerfahndung. Und das ist kein Spaß. Also die klopfen nicht, die sind dann morgens um 4 da und natürlich über eine Patchwork-Familie mit jede Menge Kinder. Da kommt für jedes Kind ein Beamter. Die stehen dann morgens an deinem Bett und trennen dich dann. Und die Kinder werden getrennt von Eltern und dass du ja nicht irgendwelche Austausch so stattfinden kann. Und dann kriegst du die Bude auf links gedreht. Aber bis hin zur Gefriertruhe, bis hin Wäsche aus dem Schrank. Und das ist, das wünsche ich keinem. Aber du kriegst auch da Routine rein. Ne? Das ist, Und ich hatte mich tatsächlich, ich habe dann irgendwann mal gesagt, so nach dem 10., 12. Mal, ich habe gesagt, das wird doch langsam lächerlich. Sie haben dann immer Geld gesucht, sie haben immer Geld vermutet, und aber niemals gefunden, weil es ganz einfach nicht da war. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Und deswegen war das Ganze eigentlich eine ganz, auf der einen Seite eine ganz lächerliche Sache. Steuerschaden waren 38.000 Euro. Aber das Strafmaß war halt entsprechend dick. Und ich habe das Gleiche bekommen wie der Hoeneß mit 28 Millionen. Und das ist halt, vergleichen darfst du nicht, 3 Jahre, 3 Monate ist schon eine Nummer. Ist natürlich auch, da sind wir beim Judas-Paragrafen, Paragraf 31, 32 Strafprozessordnung, der Verräterparagraf. Und der Richter hatte mich dann beim Gericht in Koblenz gefragt, ja, hören Sie zu, Herr Schlagowski, Sie haben mit der Firma, mit der Firma, mit der Firma zusammengearbeitet. Was sind da für Dinge gelaufen? Wer waren die Firmen? Wer waren die Ansprechpartner? Dann habe ich gesagt, ich muss irgendwann mal wieder da raus. Was Sie möchten, ist, dass ich Menschen verrate. Deswegen heißt das Ding auch im Knast Judas-Paragraf. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Dann hat er gesagt, Sie hätten heute mit Bewährung gehen können. Wenn Sie das gemacht hätten, dann hätten Sie unter Ihrer Untersuchungshaft gehabt. Aber so gehen Sie 3 Jahre, 3 Monate. Soweit zur deutschen Rechtsprechung. Das ist so eine moderne Art der Erpressung. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe keinen über die Klinge springen lassen. Ich bin auch sehr dankbar darüber. Ich habe das dann auch in Kauf genommen.
Eigentlich hättest du ja gar nicht mehr da sein wollen, weil dein Traum war es ja auch nach Island auszuwandern.
Jo.
Da kam es dann aber nicht dazu.
Nein, ich habe einen besonderen Bezug zu Island, weil es einfach ein herrliches Land ist. Ich habe es nicht gezählt, wie oft ich da war. Ich war mit Kindern dort, es ist ein herrliches Land, es ist ein sehr gläubiges Land, sind sehr, auch sehr abergläubig, das muss man sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Island war. Das ist, also es gibt interessanterweise keine katholische Kirche, es gibt nur alles evangelischen Kirchen, also das ist schon so eine Sache. Und sonntags morgens versuchen mal in dem Land nach dem Weg zu fragen, sonntags morgens ist da alles in der Kirche. Das ist wie ausgestorben. Du siehst die Autos dort vor diesen kleinen Landkirchen, du siehst sie dort und du triffst keinen Menschen auf der Straße. Und das, also vielleicht jetzt in Keflavik oder Reykjavik, da ist das noch was anderes, Großstadtflair, aber alles andere, alles was ländlich geprägt ist, ist in der Kirche. Und das finde ich faszinierend. Also das ist, da müssen wir noch ganz schön Schub geben, dass das hier eintritt.
Und du, es hat deshalb auch nicht geklappt, weil dein Sohn einen Unfall hatte.
Genau. Ja. Mein Sohn hatte einen Unfall, einen Schwimmbadunfall. Da habe ich dann den Glauben an unsere deutsche Rechtsprechung komplett verloren. Tatsächlich ist es so gewesen, dass der vom 3-Meter-Brett in einem Schwimmbad ganz jung, mit 6 Jahren, durchs Geländer durchgerutscht ist und ist dann mit dem Kopf unten auf den Fliesen aufgeschlagen. Und da hatte so ziemlich alles kaputt im Gesicht, was kaputt gehen konnte. Und das hatte einen ziemlich langen Prozess mit reparierten Kiefer und so weiter, Zähne verloren. Und diese ganzen 6 Jahren kann man sich vorstellen, das tut dann halt schon weh. Also, und dann bleibt man natürlich, dann ist man natürlich dann auch da. Das sind so Erfahrungen im Leben. Allerdings, deswegen sage ich, Glauben an den deutschen Staat komplett verloren. Seit über 20 Jahren ist das vom Gemeindeunfallverband das Gelände reklamiert worden als nicht zulässig. Und wenn da keine Abhilfe geschaffen wird, natürlich ist es dann gemacht worden. Da muss aber erst was passieren. Und das ist halt eine Sache, da habe ich schon so meine Probleme. Wenn wir uns nicht an irgendwelche Gesetze halten, haben wir ein Problem. Aber kommunal ist das immer noch eine andere Nummer.
Also du hattest sehr bewegte Jahre und Zeiten hinter dir und das Ganze hat dann noch gegipfelt ins Gefängnis selbst. 2012 musstest du ins Gefängnis.
Ja.
Letztendlich als Fakt. Und magst du uns aus dieser Zeit etwas erzählen? 3 Jahre warst du?
Ja, 3 Jahre, 3 Monate war das Strafmaß. Ich habe dann gute Führung und ich habe sogar noch Weihnachtsamnestie bekommen. Das gibt es auch, weil das gerade so in den Zeitraum reingefallen ist. Habe ich tatsächlich nur knapp 2 Jahre abgemacht. Aber ich habe in den 2 Jahren gelernt für mein Leben. Das muss ich wirklich einfach sagen. Ich habe unheimlich viele Menschen kennengelernt. Ich habe viele Schicksale kennengelernt und tatsächlich, ich habe Jesus Christus im Knast kennengelernt. Ganz klare Nummer. Ich wollte mich aufhängen. Also man muss ja sich vorstellen, läufst draußen rum, hast eine Firma, hast jede Menge Mitarbeiter und bist von jetzt auf gleich auf Null gestellt. Du hast kein Telefon mehr. Du musst einen Antrag schreiben nach Telefonat, müsstest aber gleichzeitig einen Antrag schreiben für einen Zettel, dass du das beantragen kannst. Wo nimmst du den Zettel her, wo kriegst du einen Stift her? Das ist eigentlich Schwachsinn, aber ist so. Und im Gefängnis, das war nach 3, 4, 5 Monaten, war das so weit, dass ich so weit unten war, dass ich gesagt habe, Schluss aus, Feierabend. Da muss ich jetzt was ganz anderes drum kümmern. Da gab es diese Nacht im Juli 2012, die werde ich nie vergessen. Man ist dann so am Boden. Also alle, die sagen, Männer heulen nicht, das sind alles Quatscher und Schwätzer. Das war ein Heulen, das war traurig, es war einfach furchtbar. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben, hatte mir aus einer Jogginghose, die hatte ich zerfetzt in so Streifen, hatte ich mir einen Strick gebunden. Und da habe ich gesagt, so Abschiedsbrief schreibst du, du versuchst noch irgendwas zu erklären und fliegt mir dieser blöde Kugelschreiber runter unter das Bett und dann brauchst du ja, dann war ich auf den Knien und dann habe ich gebetet. Und das Gebet ist übel gewesen. Also das war Anklage, das war Wut, das war Enttäuschung über mich selber, das war einfach ja, ein Entsetzen. Ich habe dann irgendwann gesagt, ey, das kann doch alles nicht sein. Und da war viel Weinen dabei, da war Schreien dabei, wo ich gesagt habe, Gott, du hast eine Meise, was soll der ganze Rotz hier? Und die Zeit ist dann dahin geronnen und dann hörte ich plötzlich, dass 6 Uhr morgens ist im Knast um Überwachung. Das heißt, du kriegst kurz die Zelle aufgerissen, gucken die da rein, ob die noch zappeln und dann Zelle wieder zu. Und dann bin ich natürlich in wirklich in Bedrängnis gekommen. Der Strick musste verschwinden, der Brief musste verschwinden. Das mit dem Aufhängen hat dann logischerweise nicht geklappt, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Es musste alles Klo runtergespült werden. Da ging es halt in meinem Leben eine ganz andere Richtung.
Ich möchte noch mal in diese Szene reingehen, wo du auf dem Boden bist, wo du gebetet hast. Das ist ja sowas Intensives. Es war ja völlig spontan.
Ja, geplant war das nicht.
Ja.
Also,
was hat das mit dir gemacht?
Was das mit mir gemacht hat, ich war erschöpft, ich war fix und fertig. Und ich glaube, das habe ich eben auch noch mal gesagt, ich glaube, Gott züchtet und Jesus Christus züchtet Profis. Der holt dich ganz darunter. Also ich meine, mein Leben war ja nicht doll. Also ich bin arrogant gewesen, was ich von oben runter, Menschen, da kann man einen Schritt drüber machen und so weiter. Da kommt das alles so. Und du bist am Boden und ich glaube, da ist es genau die Stelle, da will ich Jesus Christus haben. Genau da unten, du hast nichts mehr. Du bist wirklich, Entschuldigung, wir haben Kinder hier am Arsch. Und dann, du hast gar nichts mehr. Alles, was du als deinen Besitz nennst, ist irgendwo ganz weit weg und draußen. Und nicht mal Kontakte oder sowas. Du bist bei Null. Und ich glaube, das ist so dieser komplette Reset. Das ist das, was Jesus Christus und was er möchte. Und ich sage das ja, ich habe ja nun später viele Ausbildungen gemacht, das ist das, was ich gebraucht habe, da unten hinzukommen, gerade was in der Seelsorgeausbildung ist, mich hineinzudenken zu können, was eine Frau mitmacht, wo der Mann jetzt in den Knast gekommen ist, aus Gründen, was auch immer. Kinder, die in der Schule als Knackikinder beschimpft werden, ein Stück weit zu begleiten oder kriminelle Jugendliche, das habe ich gebraucht. Wovon soll ich denn zehren, wovon soll ich denn Ahnung haben, wenn ich es nicht selber hätte erleben müssen? Ich hätte es mir aber angenehmer vorgestellt.
Was hat dieser Zeitpunkt dieser Tag oder diese Nacht, was hat sich nachhaltig verändert in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit?
Naja, es ist nicht wie bei Paulus und Silas gewesen, sind jetzt keine Zellen aufgesprungen und die irgendwelche Fesseln weggefallen. Nee, das war es jetzt nicht. Es ist so ein innerer Frieden, der da eintritt. Ich meine, wir haben ja alle Sehnsüchte. Ihr könnt jetzt alle mal betroffen hochgucken oder alle betroffen zu Boden gucken. Kann mir einer erzählen, was er will. Wir haben Sehnsucht. Da muss noch irgendwas kommen. Egal wie alt wir sind, da muss noch irgendwas kommen. Da ist doch noch was. Diese Sehnsucht ist mit einem Schlag weg. Du kannst warten auf den Tag. Dieses Plan und Zerplan und Zerdenken ist weg. Dieses sogenannte Kopfkino, das ist ein Knastausdruck, der da eintritt. So, was passiert draußen, was passiert mit meinem Prozess, was passiert hier drin und so was, ist weg. Du gibst dich ganz dem hin, was da kommt. Und das ist so ein ganz innerer Frieden. Das ist wie, muss ich aufpassen, kriege ich immer gleich Gänsehaut, das ist so ein, wisst ihr, wie Weihnachten. Der ganze Stress ist weg. So, und jetzt sitzen wir alle unterm Tannenbaum. Und dann ist so ein wohliges Gefühl, so im Magen und im Herz, und du hast keine Wünsche mehr. Du hast auch keine Sehnsucht mehr nach irgendwelchen Dingen, gerade was materiell oder sowas. Es tritt so ein Frieden ein. Und den möchte ich um Himmels Willen nicht mehr verlieren. Also diese mit Gelassenheit an Dinge ranzugehen, ob ich was ich gestern Abend mit diesem blöden Bus da unten noch den Container geschoben habe oder so, das ist halt, das passiert und dann ist das halt so, es war dann halt ein bisschen eng, das Auto hätte man wegfahren sollen. Ne? Aber das sind so Sachen, das berührt mich als solches nicht mehr. Es geht ums Prinzip, es geht um Menschen, es geht um Miteinander, es geht offen zu sein für Menschen, die ich vielleicht auch nicht leiden kann und zu sagen, ich kann heute einfach sagen, da ist einer, der tut mir nicht gut, der tut mir nicht weh oder der tut mir weh, aber mir tut es nicht mehr weh. Ich kann mich auch heute aus einer Situation einfach mal rausdrehen, wo ich mich früher furchtbar aufgeregt hätte und wo ich rumgebrüllt hätte oder sonst irgendwas gemacht hätte. Brauche ich nicht mehr.
Also kann man auch sagen, dein ganzes Selbstbild hat sich geändert, vielleicht sogar auch Identität?
Ja, ich glaube schon. Das ist, also alle, die im Gefängnis gewesen sind, die gehen dort rein und kommen als andere Menschen wieder raus. Punkt. Egal in welche Richtung. Leider lernt man dort auch Menschen kennen, wenn man da ein bisschen labil ist, wo die Zukunft dann nicht besser wird. Hier ist es ganz ins Gegenteil eigentlich geschlagen. Der katholische Gefängnisseelsorger hat mich ans Patschehändchen genommen. Ich war dann Küster im evangelischen und katholischen Gottesdienst. Mhm. Ich war im Lazarett beschäftigt, weil im Knast muss man ja auch arbeiten. Das ist nicht den ganzen Tag im Bett liegen, Fernsehen gucken. Und dann gab es so ein Vertrauensverhältnis so zwischen Gefangenen und mir. Also da waren die schlimmsten Verbrecher, die dann wirklich ihr Herz ausgeschüttet haben, die gesagt haben, ich muss mal mit dir reden. Du gehst doch da in die Kirche. So, du machst doch da was. Und da ist so viel menschlicher Müll gelandet, wo ich sage, ich habe das immer wieder gesagt, jeder Staatsanwalt wäre froh, wenn er wüsste, was ich weiß. Aber es ist schön. Es ist schön, wenn dann plötzlich ein Vertrauen da ist. Wenn da mehrere sind, tun die so, als würden sie dich nicht kennen. Und wenn du dann die Menschen einzeln so vor dir hast, hast du ein Häufchen Elend. Und da zuzuhören, dahin zu hören und nicht mich wegzudrehen, zu sagen, weißt du was, ich habe meine eigenen Probleme oder deine Tat geht gar nicht. Und da gab es diesen Knastdirektor, der da auch gesagt hat, also ich verurteile immer die Tat, aber niemals den Menschen. Und das dürfen wir nicht, es steht uns nicht zu, Menschen zu verurteilen. Das soll Jesus Christus, soll Gott machen, das sollen die machen. Aber uns als Mensch steht es nicht zu, andere Menschen zu verurteilen.
Also sind dir als Folge von dem Ganzen auch andere Menschen wichtiger geworden?
Ja. Ich lege Wert auf dieses Zwischenmenschliche, auf dieses Miteinander, dass man auch mal auf Menschen zugeht, die nicht gut riechen, die vielleicht anders drauf sind. Da kam halt die Kneipengottesdienste dazu. Wann fällt denn beim Vater unser schon mal ein Bierglas runter? Wenn dann plötzlich Menschen sind, die in der Kneipe sitzen, ich sage, die können ja auch gehen. Wenn ich in der Kneipe dann samstagsabends 7 Uhr eine Andacht gemacht habe, können ja auch gerne gehen. Das ist mir Bums. Nein, wir sind jetzt einmal hier, wir bleiben dann auch hier. Und dann stehen dann auch Menschen beim Vater Unser auf und dann fliegt ein Bierglas runter. Oder dass man Gottesdienst bei einer Motorrad-Gang macht, die ich jetzt nicht so jetzt erzähle, also sagen, den Namen so nennen möchte. Und du musst dann erstmal so einen großen Schrank fragen, ob seine Lady mal den Psalm lesen darf. Die Story muss ich erzählen. Also, es ist eine sehr einschlägige Motorrad-Gang, die sind noch in Teilen verboten. Aber ist egal. Andacht. Gottesdienst dort drin. Und dann hat ich gesagt, so eine über- und über-tätowierte Lady, er sagt, du könntest mal einen Psalm lesen. Ja, mache ich, aber muss mit dem Karl klären. Bin ich dann hin zu diesem, er sagt, kann deine Lady einen Psalm lesen? Ja, kann die machen. Ist das was Schweinisches? Sag ich, nee, ist nicht was Schweinisches. Das ist was zum Gottesdienst dazugehört. Naja, gut, okay, das kann die machen. Und ich weiß es noch wie heute, also das musste leider aus dem Video rausgeschnitten werden, das ist zu schade, aber da haben die dann Wert drauf gelegt. Die steht dort vorne, liest diesen Psalm vor und hat irgendwie einen Hustenanfall. Und das hat gestört, also dieser Hustenanfall hat gestört. Auf einmal wurde dieser riesengroße Kerl, haute den die Pranke auf die Schulter und hat gesagt, meine Alte dort vorne, die liest einen Psalm. Und wenn du jetzt hustest und weiter hustest, hast du das letzte Mal gehustet. Und jetzt alle. Fällt da erstmal gar nichts drauf ein. Aber da habe ich auch gedacht, sportlich. Es war dann Ruhe. Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit den Menschen? Was gerade solche Menschen, die, sag ich mal, so ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen, vielleicht auch irgendwo einen Hintergrund haben, der nicht besonders gut ist. Was veranlasst die zu fragen, kannst du unseren Chapter Presi beerdigen? Was veranlasst diese Menschen dazu? Das ist halt so eine Sache. Und ich finde das gut.
Als du eine verkürzte Haftstrafe hattest, du wurdest vorzeitig entlassen, 2015, hast du Ausbildungen gemacht, was dich ja weiter befähigt hat, diese ganzen Sachen zu machen. Du warst Prädikant in der evangelischen Landeskirche, du hast eine Seelsorgeausbildung gemacht über die Kirche und du bist auch Diakon.
Ja.
Und diese Sachen haben dich ja befähigt, eben genau dich intensiver mit den anderen Menschen zu beschäftigen, dich intensiver drum zu kümmern. Was du auch in der Kneipe dann angewendet hast.
Ja, die Kneipe war ja mein Publikum zum Üben. sag mal, ich bin schon, wenn man es genau, es waren ja nur knapp, ich bin direkt Anfang 2012 im Knast, ich bin dann Ende 13 mit Weihnachtsamnestie raus und hatte mich dann 2014, stand so ein kleiner Artikel in der Zeitung, Prädikantenausbildung, habe ich mich beworben, gab es so einen Aufnahmetest, der war in Frankfurt, ja, und dann durfte ich und dann kam das nur alles raus, Knast und so weiter, was willst du denn da noch groß erzählen? Und dann hat der damalig, leider lebt er nicht mehr, Dekan Kappesser gesagt, also Schlagowski, für Sie sehe ich jetzt keine Chance. Also das tut mir leid, weil das Metier und die Ausdrucksweise und das ist ja noch nicht so dolle. Naja, habe ich dann trotzdem fertig gekriegt und habe dann, wie gesagt, die Seelsorgeausbildung gemacht, aber vorangegangen war der Deal mit Gott im Knast. Ich habe gesagt, pass auf, wenn ich hier ganz beinig rauskomme und das Ding hier irgendwann mal ein Ende hat, machen wir einen Deal, wir machen dann gemeinsame Sache und daran versuche ich mich bis zum heutigen Tag zu halten. Und da kam dann halt jede Menge Ausbildung dazu, jede Menge Fortbildung. Ich war dann zeitweise sehr lange in Wittenberg, die Pastoren, die kennen das mit liturgischer Präsenz und diesen ganzen Kram, wo man dann im Studium so gequält wird. Das habe ich dann irgendwann mal letztendlich auch abgeschlossen und bin ich auch sehr dankbar für. Und zum Üben ist so ein Kneipenpublikum gerade richtig. Also ich würde das jedem Theologen empfehlen. nicht so die nach Tosca riechende Gemeinde, Entschuldigung, ist jetzt nicht so gemein, sondern auch einfach mal dahin zu gehen. Ich habe wirklich viel Respekt vor den Menschen, die so in der Fußgängerzone stehen oder die wirklich so in Ecken und Kanten gehen, wo da so keiner so gern zu finden ist. Nimm dir das Publikum mal, weil du lernst dort zu reagieren. Die quatschen dir ja auch rein. Wann quatscht denn einer in die Predigt? Oder wann gibt es da Zwischenfragen? Oder da kommen dann Sätze wie, nur, das sehe ich nicht so. Ne? Dann kannst du dein Konzept so schön wie es ist, kannst du machen, kannst du zumachen, dann gehst du da drauf ein. Musst natürlich auch wiederum zum Punkt kommen. Und das sind so Sachen, das ist dankbar und du lernst auch wirklich auf verschiedene Sachen zu reagieren, schneller zu reagieren. Und ich glaube, Jesus war ein Wanderprediger. Jesus war so ein, ich sage jetzt nicht so ein Volksredner, aber der war volkstümlich und der war nicht, der ist auch in den Tempel gegangen und in Synagogen, das steht außer Frage. Aber der hat sich auch irgendwo in Kahn geholt und hat sich ans Ufer gestellt und hat Menschen was erzählt. Und das ist gut.
Ein Zitat, das du häufig gebraucht hast, ist, dass Gott durch deine Schwächen und dein Versagen das benutzt hat. Und dann ist ja dieses Publikum eigentlich genau richtig.
Ja, jetzt komm mal aus dem Knast wieder raus. Mal ohne, du bist im Knast. Jeder weiß, dass du im Knast gewesen bist. So. Die Hälfte weiß vielleicht, warum. Da gibt es ja immer diese Mutmaßung. Da sind wir ja immer relativ schnell dabei. Ach, wer weiß, was da gewesen ist. Und dann, vielleicht ist ja auch noch vielleicht so Kindesmissbrauch oder irgend sowas. Und da kommen ja so Gerüchte. Und du kommst dann wieder raus und dann fängst du an, noch Theologie zu machen. Ja, das geht ja gar nicht. So, jetzt dreht er ja komplett am Rad und dann ist immer dieses, man kann, das können wir Deutschen, glaube ich, besonders gut, viel kaputt reden, mit Mutmaßungen. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, so, wisst ihr was, das jetzt mal vorzubeugen, ich habe mein komplettes Strafmaß, meinen ganzen Strafbefehl, meinen Haftbefehl auf den Tisch in die Kneipe geschmissen und habe gesagt, so, für alle zugänglich, können alle lesen. Damit war das Thema, das Ding war wirklich dann zu lesen. Das musste ich dann in Klarsichtfolie machen, weil es wirklich gut gebraucht war. Und ich weiß das noch wie heute, dass ein Dachdeckermeister aufgestanden ist und hat gesagt, weißt du was, wenn ich das jetzt hier so lese, dann müssen wir vom Handwerk und alle Firmenchefs alle in den Knast. Sag ich, das hilft mir jetzt herzlich wenig, sag ich, aber hier dieses Vorbeugen. Und dann, wenn man dann plötzlich als Wirt, als Schreinermeister und dann plötzlich machst du noch Theologie. Und dann willst du denen dann noch was von Gott erzählen, die dich als Typ, der irgendwelche Kerle verprügelt, was weiß ich, Menschen rausschmeißt nachts aus der Kneipe und gelegentlich auch ganz gut trinken kann. Wenn du dann denen dann noch was von Gott erzählen willst. Und das haben sie aber dann selber als die Gäste, das muss ich sagen, ich habe viel meinen Gästen auch damals zu verdanken, die gesagt haben, ich bin immer heimlich im Bierkeller gegangen und habe für sonntags die Predigt geübt, haben wir so in der Schule gelernt. So, also erstmal predigen so für sich selbst. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt runter, also lass mich jetzt vertreten eine Stunde, ich gehe jetzt in den Keller üben. Das kannst du dann auch hier oben machen. Und so ist das dann entstanden, dass ich gesagt habe, na gut, dann liest du den Predigtext und dann machen wir das. Und so ist das dann entstanden, dass die dann drauf bestanden haben, dass ich jetzt nicht den Tresen verlasse, sondern dass ich die Predigt für Sonntag dann über am Tresen. So sind die Kneipenandachten dann letztendlich auch entstanden.
Ja, die Kneipe ist ja dein eines Markenzeichen, das zweite ist eben der Kirchenbus. Das war ja sogar eine Abschlussarbeit in einer deiner Ausbildungen.
Examensarbeit, genau.
Warum Kirchenbus?
Naja, man muss ja so, wenn man Theologie irgendwas studiert, sollte man ja schon mal ein Abschlussexamen hinlegen. Dann sollte man dann irgendwo eine Arbeit machen. Und ich habe damals schon, das ging schon, zeichnete sich ab, dass ich mit der Landeskirche wahrscheinlich auf Dauer nicht gut kann, weil die funken mir zu sehr in meine Verkündigung rein. Die stellten dann fest, dass dann plötzlich in der Kneipe mehr Menschen sitzen, besonders morgens zum Gottesdienst. Das ging dann so weit, dass dann halt Menschen auch im Gottesdienst gezählt worden sind, als Auftrag von Frankfurt damals. Das fand ich schon übel. Dann gab es halt mal so ein Erlebnis. Da ist mir so die Idee gekommen, ich wollte, Karfreitag hatte ich Gottesdienst in so einer ganz kleinen Pupsgemeinde auf dem Land und dann habe ich eine Anzeige in dem Gemeindekurier gemacht, dass also Jesus Christus nach schwersten Leiden gestorben ist, also wie so eine Todesanzeige gemacht, Jesus Christus nach schwersten Leiden gestorben ist und dass wir jetzt den Karfreitagsgottesdienst feiern wollen, aber dass diese Beerdigungsfeier von Jesus Christus überwacht wird, weil es mit Auferstehung zu rechnen ist. Und das haben die tatsächlich gedruckt und ich hatte dann den Jesus, weißt du eigentlich, weiß jemand von euch, wenn man Jesus Christus vom Kreuz holt, was man da hat? Stellt euch mal Jesus Christus vor ohne Kreuz. Was hat man da? Das ist keiner? Nee. Der tanzt. Die Arme hoch, Füße unten verschränkt. Das sieht aus wie ein spanischer Tanz. Ist mir noch nie so bewusst geworden. Ich habe dann in dieser Kirche, an diesem Gottesdienst, habe ich mir einen Sarg reinstellen lassen, habe den Jesus vom Kreuz runtergeholt und habe ihn auf den Sarg gestellt. Und das sah aus wie, ich tanze auf dem Tod. Also ich tanze auf dem, was ich brauche. Und dann hatte ich ein Kreuz gemacht, einfach aus ein paar Balken zusammengezimmert und hatte dann auf jeden, in den Kirchenbänken, Zettel verteilt und Stift und habe gesagt, alles das, was wir zum Abendmahl oder was wir abgeben wollen, heften wir dort an das Kreuz. Und dann haben die Kirchenvorstand damals gesagt, sie glauben doch wohl nicht, dass da vorne einer jetzt einen Zettel da dran hängt, wie viele Zettel sie überhaupt verteilt haben und so weiter. Sie glauben das nicht. Dann habe ich gesagt, doch, ich will das gerne versuchen und ich möchte ganz gerne in der Osternacht für diese Dinge beten. Diese kleine Dorfkirche war voll, ich glaube, das war mit über 500 Menschen voll. Abendmahl, Brot und Wein ausgegangen. Ich musste Gemeindemitglieder bitten, mit Abendmahl auszugeben, weil so viele Runden hat der Altarraum gar nicht hergegeben. Und es waren tatsächlich fast so viele Zettel da wie Besucher. Und ich hatte ganz schön in der Osternacht zu tun. Und ich hatte es ja versprochen. Und das war natürlich, das waren so Punkte, wo man sagt, ey, das machen die nicht lange mit. Und das macht auch eine Landeskirche nicht lange mit. Und das kam dann auch tatsächlich zum Bruch. Und der Bruch war nachher auch der Kirchenbus, der gesagt hat, entweder wird der auf Landeskirche zugelassen. Und da habe ich gesagt, nee, der ist frei von Menschen gesprochen. Also den Bus da draußen, den haben Menschen bezahlt, die mit Kirche gar nichts zu tun haben. Das war eine Spendenbüchse in der Kneipe. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ich sage, ich möchte das bestimmen können, wo ich hinfahre, bei wem ich verkündige und mit wem ich verkündige. Und dann gibt es eine einstweilige Verfügung, da steht drauf, kein Rat des Kirchenbusses auf Kirchengrundstück. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich dann sagen, ich musste der evangelischen Kirche leider den Rücken kehren, was ich nie wollte. Ich war auch in der Synode gewesen bei der Nordkirche und das wollte ich nie. Und, aber dieser Kirchenbus ist halt für alle Menschen, steht extra ein paar Mal drauf. Und da steht nicht drauf, für nicht die für der AfD, nicht die Geimpften, nicht die Ungeimpften. Das steht nicht da drauf.
Für alle.
Für alle. Und das möchte ich beibehalten, weil Jesus Christus liebt seine komplette Produktion.
Du bist jetzt viel zur Zeit auch mit diesem Kirchenbus unterwegs. Jetzt ab Dezember machst du einen neuen Hauptberuf.
Ja.
Was machst du?
Naja, es wird so im technischen Leiter enden. Ich war ja bisher im Schuldienst gewesen. Das ging jetzt auf Dauer nicht mehr. Ich äußere mich.
Als Diakon dann.
Ja, also ich habe, also BK nennt sich das in neun Bundesländern. Das ist Weltkunde. Das ist so ein Mischmasch zwischen Geografie, Geschichte und Religion. Aber ich bin oftmals auch sehr kritisch eingestellt, was derzeit hier so gerade in unserem Land passiert. Und ich kann nicht was unterrichten oder was tun, was ich nicht mit meinem Glauben, mit dem, was wir in der Bibel haben, vereinbaren kann. Und das mache ich auch laut, das sage ich auch jede Woche deutlich in den YouTube-Andachten. Es gibt immer so einen Abriss der Woche, das muss ich sagen, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Weil wir Christen sind Menschen, die Fernsehen gucken, die Zeitung lesen und die so auch eine eigene Meinung haben. Und nicht irgendwo so nach dem Motto, wir rennen alle irgendwie treu und brav in eine Richtung. Und wir müssen auch mal unangenehme Dinge anpacken. Und das, was gerade jetzt wirklich passiert, ist nicht schön. Und ich lasse mir meinen christlichen Glauben nicht verbieten. Und ich möchte auch ganz einfach, dass wir uns an das halten, was in unserem Buch, die Bibel, steht. Und nicht irgendwas da hineinlegen, was da nicht dazugehört. Da muss man auch ganz einfach auch mal auf den Kirchentag abreisen, wenn es dann heißt, dass ein Pastor sagt, Gott ist queer und dass dann irgendjemand ein Schild hochhält als Pastor und sagt, wir sind Muslim. Nee, ich bin Christ. Ich bin Christ und das lasse ich mir nicht nehmen. Ich habe nichts gegen andere Glaubensrichtungen, ganz im Gegenteil. Aber nicht drängen und drücken und das für normal erklären. Gerade wir haben eine Verantwortung bei jungen Menschen, die sowieso mit sich zu tun haben, durch Pubertät und so weiter, dem muss ich da nicht noch draufhelfen nach dem Motto, ich muss jetzt erstmal mein Geschlecht finden und sowas. Das sind so Themen, das kann ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin dann eher so ein Paulus, ich möchte tagsüber arbeiten und abends verkündigen, bis die Menschen bei meiner Predigt zum Fenster rausfallen.
Die Bibel war ein gutes Stichwort. Du hast uns deine Lieblingsstelle aus der Bibel mitgebracht, aus dem Alten Testament. Da haben wir auch eine Folie dazu. Ah, wunderbar. Aus dem 1. Samuel. Ja. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das hatte ich angesprochen.
Das ist nicht nur mein Konfirmationsspruch, sondern das ist auch so die Stelle. Wir bauen Fassaden auf, ne? Und wir versuchen ja immer irgendwo so drüber zu tünschen, so nach dem Motto, ich mag ja diese Sätze, und wie geht's euch? Geht gut, allzu weiter. Und das ist dann schon fertig. Nee, jeder Mensch hat so ein Stück weit eigene Geschichte. Schlimme, schöne, weniger schöne und so weiter. Und Gott weiß, was da drin los ist. Und wir sind manchmal so feige und solche Weicheier, und die Herren der Schöpfung, es sei mir verziehen, wir sind da ganz weit vorn, das mal rauszulassen, das einfach auch mal zu sagen, Mensch, ja, mir geht's beschissen. Ich hab da Scheiße gebaut, oder ich hab da Mist gemacht, das tut mir leid und das tut mir leid, aber wir können so schlecht über unseren Schatten springen, aber Gott weiß es. Und ich glaube, das dürfen wir machen, und deswegen sind wir Christen, deswegen sind wir Menschen, dass wir das einfach auch sagen dürfen, dass wir Ross und Reiter nennen dürfen.
Wir machen ja dieses Format Live Talk auch für Menschen, die nicht in die Kirche gehen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen. Was meinst du für unsere Gäste, was kann der christliche Glaube ihnen bieten, was kann er ihnen bringen? Warum sollten sie glauben?
Also die ärmsten Würste sind die, die keine Christen sind. Das sind die ärmsten Würste. Wir müssen, ich glaube, dass dieses Klischee mal aufräumen, dass Christen irgendwie der Langweiler von nebenan ist. Das ist nicht so. Ich kann immer nur sagen, dass das Leben, seitdem man gemeinsame Sachen mit Jesus Christus, seitdem ich gemeinsame Sachen mit Jesus Christus mache, spannender ist denn je. Es passiert, also Plan brauchst du gar nicht mehr. Das kannst du vergessen. Also das ist, da gibt es ja diesen Spruch nach dem Motto, wenn du Gott mal Sachen sehen willst, erzählst du deine Pläne. Das ist so. Wenn du meinst, du da hast deinen Tag voll strukturiert und du weißt, dass du heute Abend das und das, es passiert immer irgendwas. Es passiert immer irgendwas dazwischen. Und wenn es ein Anruf ist, wenn es ein Mensch ist, der irgendwo runterhängt, oder wenn du nachts geweckt wirst, weil irgendjemand sterben möchte, oder weil dieses Missionsgebiet, Arbeitsplatz, da passiert so viel. Na, jetzt kommt so ein Christ. So, und dann plötzlich, in einer unbeobachteten Minute, kommt dann plötzlich einer vorbeigetuttelt und sagt, ja, pass mal auf, wie ist denn das mit dem jetzt da so? Wo geht's denn jetzt die Reise hin, wenn ich jetzt sterbe und so? Ich habe gesagt, was passiert denn eines Tages, wenn du am Ende deiner Tage feststellst, dass es Gott plötzlich doch gibt? Ich erlebe das so oft im Seniorenheim, wenn Menschen sterben. Und irgend so ein Franzose hat es mal gesagt, ich weiß nicht, Ludwig war es, glaube ich, der 14., der hat mal gesagt, Christen sterben anders, und das ist so. Die einen sterben mit dem Tresorschlüssel in der Hand und ziemlich verkrampft, und ich bin so oft dabei, wenn Menschen sterben. Jesus gibt dir, der Glaube, der christliche Glaube gibt dir alles, was du brauchst zum Leben und obendruf. Du brauchst deswegen nichts mehr Gedanken zu machen. Wenn du meinst, dass das jetzt irgendwie alles schön wird und alles toll wird und du da wie die grinsende Nutella-Familie durchs Leben sprintest, nee, es ist nicht so. Das passiert genauso viel, aber du bist geführt, du bist geleitet und es ist nicht langweilig. Verabschiede dich komplett von deinem eigenen Leben, von deinem bisherigen Leben, und mach dich mal wach für das, was so drumherum passiert. Und du wirst viele Menschen erleben, und die dringendst deine Hilfe brauchen. Und dann geht das wieder los. Ah, jetzt geben sie mir ja schon wieder beim Geld. Kostet das Geld oder so. Wisst ihr, auch Menschen, die nichts haben und gar nichts haben, ob das jetzt so ein spendenbasierter Bus ist oder sonst irgendwas, da passiert immer irgendwas. Kurze Geschichte, ich war tanken gestern, Fallingbostel. So, mach die Türen auf, die Bude muss mal durchgelüftet werden nach den ersten 300 Kilometern. Ich bezahle und komme wieder rein, sitzen Menschen in dem Bus. Da dachte ich, was machen die denn hier? Da habe ich gesagt, ja, die Türen waren offen, sag ich, na, dafür ist er da. War ein Pastor aus der Badischen Kirche mit seiner Frau und irgendeiner Vikarin. Die saßen da drin. Da habe ich gesagt, wo ist denn Ihr Kollektenbeutel? Legte mir dann 20 Euro da so aufs Amazon. Das ist Gott, das ist Jesus Christus, das ist Leben als Christ live. Und das ist das, da gibt es unzählige Beispiele. Wenn du auch meinst, du hast nichts, du bist am Limit, du bist vielleicht finanziell im Eimer, vielleicht steht die Insolvenz vor der Tür oder sonst irgendwas, da passiert was und wir haben alle abzugeben und wir können alle teilen. Und wisst ihr, was wir teilen können? Das kostet nichts. Aufmerksamkeit. Wir können die Aufmerksamkeit teilen und das kostet uns alle gar nichts. Wir können gucken, wie es unserem Nächsten dran geht. Und wenn du nicht leiden kannst, gehst du einfach hin und sagst, hier, pass mal auf, es war eigentlich alles Mist, was bisher gelaufen ist, lass uns mal von vorne anfangen. Und das ist das, glaube ich, was uns Christen ausmacht, einfach auch mal hinzugucken. Christen sind nicht die, die immer irgendwo, sag ich mal, die da durchs Leben tuddeln, sondern die wach sein sollten. Wach und alles gucken und prüfen, Jahreslosung, und gucken nach Nächsten. Das ist mein Wunsch und das wäre auch mein Wunsch, wenn jetzt jemand zur Schwelle steht, zu sagen, ja, ich sage jetzt Ja zu Jesus Christus. Nur habe ich eine Riesenbitte und das ist halt auch so, in freien Gemeinden finde ich das gut, richtig gut. Die tollste, ich meine, wir kennen alle vielleicht Werner Morgenstern oder sonst irgendwas, tollste Evangelisation. Menschen sagen Ja zu Jesus Christus, aber Nachsorge. Nachsorge ist ein Riesenthema und das finde ich in den freien Gemeinden oftmals gut, dieses junge Publikum, Kinder, Jugendliche dabei, kümmert euch auch nachträglich darum, dass sie im Glauben wachsen und dass wir im Glauben wachsen können, die ans Patschehändchen zu nehmen und dann irgendwann läuft die Kiste von alleine und dann funktioniert das und ich glaube, so funktioniert unser Christsein.
Vielen Dank, Titus. Wir müssen leider schließen, ja, auch wenn ich noch lange mit dir reden wollte.
Können wir noch weitermachen.
Du bist ja aber noch da, man kann auch mit dir genau. Nachhinein reden. Der Bus ist offen, man kann reinschauen.
Genau. Herzliche Einladung, also ihr könnt da drin alles anfassen, durchgucken, Toilette ist sogar sauber. Könnt gerne also rein Fragen stellen. Ich bin noch ein Stück hier auf jeden Fall, wenn es irgendwo was zu klären und erklären gibt, immer und jederzeit und gerne.
Lieber Titus, ein kleines Geschenk noch für dich. Ein Applaus.
Danke dir.
Ein Heidelberger Studentenkuss für dich.
Dankeschön.
Vielen Dank für das, was du uns alles gezeigt, gesagt hast.